Ja, bei der Karfreitagspredigt soll dieses Jahr das Abendmahl im Mittelpunkt stehen, nicht nur indem wir es feiern, sondern auch indem, dass ich es erklären möchte. Kleines bisschen. Wir feiern ja fast jeden Monat Abendmahl, aber am Karfreitag feiern wir es ja auf besondere Weise. Ich möchte zwei Fragen beantworten. Die eine ist relativ einfach. Wer darf am Abendmahl teilnehmen? Jeder, der hier ist, aber ich möchte das auch erklären, warum das jeder ist. Und dann möchte ich diesen Karfreitag heute auch mal zum Anlass nehmen, mal grundsätzlich zu besprechen, was das Abendmahl ist. Das ist die kompliziertere Frage. Also, wer darf am Abendmahl teilnehmen? Das Abendmahl ist ja keine Magie, ja, sondern ein Geheimnis. Das ist ein Riesenunterschied. Keine Magie, sondern ein Geheimnis. Magie funktioniert automatisch, das Abendmahl nicht. Also manche Christen stellen sich das ja so vor. Brot essen, Wein trinken, Sündenvergebung empfangen. Punkt. So einfach. Tatsächlich schafft das Abendmahl keine Sündenvergebung. Es ist ganz wichtig, dass wir das uns sagen. Sondern Jesus schafft Sündenvergebung. Das ist der feine Unterschied. Nämlich dadurch, nicht dadurch, dass wir Brot, das Blut trinken und sein Leib essen, sondern dadurch, dass er sein Blut vergossen hat. Dadurch hat er Sündenvergebung geschafft. Das ist ein geschichtliches Ereignis, an das wir heute denken und das wir heute in besonderer Art feiern. Dass es ein geschichtliches Ereignis ist, 3.4.33, da ist ein Datum dran, das ist das Entscheidende, dass es geschehen ist. Und das ist ein Wunder, was da geschehen ist. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen Wunder und Magie? Magie funktioniert automatisch, losgelöst von dem, der es ausspricht, die Magie, und von dem, der es anwendet. Ja? Das funktioniert halt, der Zauberspruch wirkt. Ein Geheimnis ist etwas anderes. Es geht bei diesem Geheimnis des Abendmahls um die reale, echte, gegenwärtige Gemeinschaft mit dem, der dieses Wunder am Kreuz gewirkt hat. Das ist das Geheimnis vom Abendmahl. Jesus tut ein großes Wunder, sein größtes, und es ist ein Geheimnis, dass wir daran teilnehmen. Sündenvergebung ist ein Wunder. Und das geschieht nicht irgendwie automatisch, sondern in der Gemeinschaft mit Jesus, dem Gekreuzigten, der am Kreuz die Sünden wegträgt. Nur in dem Jesus, gibt es Sündenvergebung. Und die Gemeinschaft mit ihm, die ist ein Geheimnis. Geheimnis heißt, es ist letztlich nicht erklärbar. Es ist nicht verstehbar. Es ist nicht beweisbar. Nicht verfügbar, wie man in der Theologie sagt. Es gibt ein äußeres Merkmal dafür, dass dieses Geheimnis da ist. Und das sagte Paulus in 1. Korinther 12, Vers 3. Nämlich, dass wir Jesus, unseren Herrn, nennen können. Das kommt allein vom Heiligen Geist, sagt Paulus. Und da ist die Gemeinschaft da, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott, Jesus in uns. Gemeinschaft, da ist das Geheimnis. Also wer sagt, Herr Jesus, Herr, mein Herr Jesus, du bist der Herr, der kann das nur durch den Heiligen Geist sagen. Und der darf am Abendmahl teilnehmen, ganz sicher. Nicht, ob man sich würdig fühlt an dem Tag. Ich fühle mich auch nicht jeden Sonntag gut würdig und so. Ne? Das ist überhaupt völlig egal, sondern dass Jesus mein Herr ist. Jetzt kommt die kompliziertere Frage. Ich weiß, am Karfreitag macht man gern gefühlsbetonte Sachen. Ich möchte heute den Spieß mal umdrehen. Das geht ein bisschen in den Kopf. Ja? Also die Frage, was ist das Abendmahl, ist sehr kompliziert. Es gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Je nach Kirche, zu der man gehört, sieht man das anders. Also es gibt das katholische Verständnis, das reformierte Verständnis, dann auch unser baptistisches und dann das lutherische. Die Unterschiede sind kompliziert, aber es ist keine Haarspalterei. Ja, manchmal ist Theologie Haarspalterei, das gebe ich ja ehrlich zu. Aber in diesem Fall nicht, weil es um unser Heil geht. Das sind also wichtige Themen. Ja. Wir schauen uns zuerst das katholische Verständnis an. Da spricht man von der Transsubstantiation. Die Theologen haben es mit den Wörtern. Auf Deutsch Wandlung. Wandlung. Also wenn beim Messopfer die Glocke läutet, dann verwandelt sich das Brot in das Fleisch Christi und der Wein in sein Blut. Deshalb knien viele Christen dann nieder und beten an. Die sprechen von der Realpräsenz. Jetzt ist er wirklich tatsächlich leibhaftig gegenwärtig. Dazu wir sagen ja auch, dass er da ist, aber bei denen wird tatsächlich, ich lese es jetzt vor, da gibt es das römische Messbuch und da steht im römischen Messbuch: Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, sagt der Priester, wir bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und wir erwarten sein Kommen in Herrlichkeit, soweit bin ich also ganz d'accord, ja. Und jetzt spricht der Priester weiter, so bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar. Wir bringen das dar als Opfer, das dir wohlgefällig und der ganzen Welt Heil bringt. Damit tritt der Priester an die Stelle Gottes und opfert Jesus leibhaftig mit jeder Messe. Ja, das ist katholisches Abendmahlsverständnis. Dass es da knirscht mit Katholiken und Evangelischen zusammen Abendmahl feiern, das ist verständlich. Das geht einfach nicht. Im Katechismus, das ist das, was die Kinder lernen auf die Kommunion hin, im Katechismus der katholischen Kirche heißt es, das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie, also ist ein anderes Wort für Abendmahl, das Opfer beim Messopfer, die sind ein einziges Opfer. Also ich sage es mit meinen Worten, das Opfer Jesu, sein Tod, wie gesagt wahrscheinlich der 3.4.33 und das Messopfer, das heute in vielen katholischen Kirchen am 3.4.2026 dargebracht wird, das ist, und auch alle Messopfer auf der ganzen Welt, und alle Messopfer seit dem ersten Tod von Jesus, alle, durch all die Jahrtausende, das ist nicht das Gleiche, jetzt aufgepasst an die Schwaben, die das nicht unterscheiden können, nicht das Gleiche, da bin ich völlig dabei, das ist ein und dasselbe, das steht so im Katechismus. Was steht da dahinter? Man sagt, das ist materiell dasselbe, das ist eine materielle oder materialistische Auslegung. Letztlich ist es magisch. Da passiert Magie. In dem Moment, wo das Glöckle läutet, ist es dasselbe wie das am Kreuz. Und weil es magisch ist, geht es am eigentlichen Wunderbaren vorbei. Das habe ich am ersten Teil ja gesagt. Magie trifft die Sache nicht. Deshalb ist bei allem imponierenden Brimborium das doch so, dass es am rettenden Handeln von Jesus vorbeigeht. Das war doch viel größer, das rettende Handeln von Jesus am Kreuz, als wenn mir da Glöckle läutet. Also, dann haben wir die reformierten Kirchen. Die lehnen das natürlich ab, völlig zu Recht, sage ich mal, ja. Reformierte Kirchen, zur Information, das sind die, die sich nicht auf Luther, sondern auf Johannes Calvin oder Ulrich Zwingli berufen oder auf andere, Ursinius und so weiter. Das hat so mehr so die Schweizer und die französische Tradition. Der Katechismus ist der Heidelberger Katechismus, also nicht der römische Katechismus, auch nicht der große Katechismus, sondern der Heidelberger Katechismus. Mit dem bin ich ja ziemlich in eins, mit dem Heidelberger Katechismus, aber in dem Punkt nicht so. Da wird jetzt also gesagt, in den reformierten Kirchen, das Brot ist nicht der Leib Christi. So wie die katholische Kirche das sagt in ihrem materialistischen Verständnis. Das Brot ist nicht der Leib Christi, der Wein ist nicht sein Blut, sondern das Brot bedeutet Leib und der Wein bedeutet Blut. Brot und Wein sind bloß Symbole. Ja, so die reformierten Kirchen. Man spricht deshalb von einem symbolischen Abendmahlsverständnis. Letztlich denken die auch materialistisch. Also die sagen, es kann nicht sein, dass das millionenfache Messopfer und das Opfer Jesu am Kreuz materiell ein und dasselbe sind. Das kann nicht sein. Das ist auch nicht so. Also sagen sie, dann auf der anderen Seite fallen sie vom Pferd und sagen, ja, dann ist es nur Symbol. Sonst nichts. Nur Symbol. Keine Realität. Das sind die zwei Extreme, katholisch oder reformiert. Ich halte das reformierte Abendmahlsverständnis für falsch. Da gibt es viele Meinungen dazu, meine Meinung. Es wendet sich nämlich bewusst gegen den Wortlaut der Einsetzungsworte. Jesus sagt nicht, das Brot ist jetzt ein Symbol für mein Leib. Er sagt, es ist mein Leib und es wendet sich damit auch gegen den Herrn Jesus, der das anscheinend nicht auf die Reihe gekriegt hat bei der Einsetzungsworte. Also das halte ich für falsch. Aus einem anderen Grund noch, Symbole retten nicht. Ein Symbol rettet nicht. Wenn jemand ein Kreuz trägt und nicht an Jesus glaubt, das rettet nicht. Symbole vermitteln auch nichts, die geben dir nichts. Symbole sprechen den Kopf an, da muss man ziemlich viel nachdenken. Das ist ein Symbol und das ist die Wirklichkeit und das ist kompliziert. Man muss da was verstehen. Und wenn unsere Rettung daran hängt, ob man was verstehen kann, dann ist es keine Rettung, dann ist es Gedankenakrobatik, dann ist es Münchhausen, der sich am Schopf aus dem Sumpf zieht mit seinem Denken. Das ist reformiertes Abendmahlsverständnis. Wo sind wir Baptisten jetzt? Da war ich wieder erstaunt, als ich das wieder neu gelesen habe. Also das baptistische Abendmahlsverständnis ähnelt dem reformierten Abendmahlsverständnis. Ihr wisst es sicher, seit 2023 gibt es in Waiblingen die EBC, war vielleicht sogar mal jemand dort in der EBC, die evangelisch-baptistische Christusgemeinde. Der Pastor und Gemeindegründer Richard Friesen wurde von einer Gemeinde in Böbingen, also die Remsrauf Böbingen, entsandt, um hier in Waiblingen eine Gemeinde zu gründen. Einer seiner Nachfolger, der jetzt aufgebaut wird, studiert am Bibelstudienkolleg, den kenne ich gut. Ich habe ihn gefragt, ja, warum Waiblingen? Habt ihr auch mal geguckt, wie viele Baptistengemeinden und andere tolle Gemeinden es da gibt? Nö, wir machen das einfach so mal. Kommentarlos. Also und Richard Friesen hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, 180 Seiten, mit dem schönen Titel Was ist biblischer Gottesdienst? Und da spricht er auch über das Abendmahl. Er schreibt, und das ist jetzt, das habe ich mir nachguckt, bestätigen lassen, das ist jetzt typisch baptistisches Abendmahlsverständnis. Er schreibt, wenn die Gemeinde das Mahl des Herrn feiert, symbolisieren die Elemente Brot und Wein den Leib und das Blut unseres Herrn Jesus. Symbolisieren. Sie erinnern uns daran, wie sein Leib für uns gebrochen und sein Blut für uns vergossen wurde. Das stimmt soweit, dass es uns daran erinnert. Aber dabei bleibt es stehen. Und dann ist es im Kopf. Dann ist es hier im Kopf und das geht vom Kopf ins Herz, geht halt nicht bei uns. Genau. Damit wir von unseren Sünden gereinigt und von der Sklaverei des Satans befreit werden konnten. So weit, so gut. Aber es ist eben nur Symbol und ihr müsst es im Kopf durch eure Erinnerung umsetzen. Im Zentrum der baptistischen Erklärung des Abendmahls steht das Gedenken oder das Gedächtnis. Das ist tatsächlich ein biblisches Wort, Gedächtnis. Das kommt ja auch dann vor im Abendmahlstext. Und Gedächtnis heißt auf Englisch Memory. Und deshalb spricht man bei den Baptisten von einem memorialistisch-symbolischen Taufverständnis. Also da wird gedacht und es ist nur Symbol. Also wie gesagt, Gedächtnis ist ein gutes biblisches Wort. Das kommt an dieser Stelle zweimal vor, im 1. Korinther und sonst nirgends im Neuen Testament. Das baptistische Abendmahlsverständnis, das nur auf Gedächtnis fokussiert, bleibt im Kopf stecken, wie das Reformierte auch. Man muss sich an was erinnern, sonst geht's nicht. Was machst du denn, wenn deine Erinnerung nachlässt, wenn du zum Schluss gar nichts mehr weißt, was machst du dann mit dem Abendmahl? Dann ist aus. Ja, ja. Also ein Glaube, der im Kopf steckt, der geht dann mit dem Alter in die Brüche. Und deshalb haben viele alte Leute, die sagen, ich kann es nicht mehr glauben, ich verstehe es nicht mehr. Das ist gefährlich. Der Glaube ist mehr als Kopf. Viel mehr. Also man muss sich was erinnern, man muss ein Symbol verstehen. Jetzt ist es so, Gedächtnis ist ein biblisches Wort, jawohl, aber das ist mehr als Memory, ja, mehr als Erinnerung. Im Alten Testament kommt das Wort sehr häufig vor, Gedächtnis. Und siehe da, da kommt es vor für das große Passafest. Das Passamahl ist ein Gedächtnismahl. Aber da passiert was anderes. Das ist jetzt ein schwieriger Knackpunkt, aber der ist sehr wichtig. Im hebräischen Denken ist es so, jedes Passamahl macht das vergangene Handeln Gottes, dieses rettende Handeln beim Auszug aus Ägypten, lebendig und wirksam. Da werden die Feiernden, die das heute feiern, mit denen über die Zeit hinweg verbunden, die damals ausgezogen sind. Und sie nehmen daran teil nochmal. Indem sie genau wie damals auch das Brot so essen und die bitteren Kräuter und nachts da auf sind mit ihren Fackeln, nehmen sie nochmal teil und werden selbst Teil des Exodus. Das ist also nicht im Kopf Memory, sondern das ist ein Erlebnis, da passiert was, das ist Gedächtnis. Und dieses Gedächtnis, das ist schriftgemäß, das ist biblisch. Und der Herr Friesen schreibt dann, dieses symbolische Verständnis ist biblisch, aber er beschafft keinen einzigen Bibelvers dafür. Er stellt es einfach so hin und sagt, ja, symbolisch gleich biblisch. Und deshalb lehnt er das katholische Verständnis ab und in einem Bausch und Bogen auch das von Martin Luther. Martin Luther ist nicht biblisch. Jetzt haben wir römisch-katholisch, reformiert, baptistisch. Jetzt kommen wir zum Schluss zu Martin Luther. Also ich mache keinen Hehl daraus. dass ich die baptistische Deutung des Abendmahls nicht teile. Das ist mehr als bloß dran denken und mehr als nur ein Symbol. Viel mehr. Ich bin da sehr bei Martin Luther an dem Punkt, gebe ich ehrlich zu. Also Martin Luther ist ja im großen Abendmahlstreit mit den Reformierten aus der Schweiz. Ja, Zwingli, Luther, Bengel, Zwingli, Calvin, die streiten sich da ja endlos übers Abendmahl. Und Martin Luther sagt, ich halte an der Bibel fest. Und da steht nun einfach mal, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Sie sind es wirklich, nicht nur symbolisch, sie bedeuten das nicht. Aber, und jetzt wendet er sich gleichzeitig gegen katholische Kirche mit diesem materialistischen Verständnis. Keine Sorge, in dem Kelch schwimmt kein Blut, sagte praktisch, ja. Also er distanziert sich, er sagt, Brot ist Leib und Wein ist Blut, nicht materialistisch durch eine Wandlung, sondern durch das Wort. Das ist bei Martin Luther neu. Das Wort macht es so. Durch sein Wort ist Jesus gegenwärtig. Das haben wir ja schon oft gelernt. Der Heilige Geist und die Heilige Schrift, die sind ja gar nicht auseinanderzunehmen. Sein Wort und sein Geist, das ist ja eins. Jesus ist gegenwärtig durch sein Wort und er schenkt sich selbst in oder mit Brot und Wein. Dass wir es nicht nur hören, nicht nur verstehen müssen, uns nicht nur daran erinnern müssen, sondern dass wir schmecken und sehen dürfen. Weil wir so schwer verstehen auch, ja, das ist gut, wenn wir schmecken und sehen dürfen, wie es im Psalm 34 heißt. Durch sein Wort, nicht materiell, sondern durch sein Wort und mit seinem Wort ist Jesus in Brot und Wein wirklich gegenwärtig, nicht nur symbolisch. Jetzt sind wir wieder beim Geheimnis. Das dürfen wir nicht auflösen. Mit heißt auf Lateinisch con und deshalb nennt man Luthers Abendmahlslehre Konsubstantiation. Also der Jesus, der da mit dabei ist, im Brot und Wein, dadurch ist es sein Leib und sein Blut. Im großen Katechismus lesen wir die Worte, kommt das Wort zum Element, so entsteht das Sakrament, hat vielleicht der eine oder andere noch im Konfirmationsunterricht gelernt. Ich habe es gelernt, das Sprüchle. Ich finde es sehr hilfreich. Es ist übrigens ein sehr alter Spruch. Der alte Augustin im 4. Jahrhundert hat es in einer Johannesauslegung geschrieben schon. Kommt das Wort zum Element, so entsteht das Sakrament. Also Luther betont sehr stark, die Kraft steckt nicht im Element, weder im Brot noch im Wein und es wird auch auf die Taufe angewendet, nicht im Wasser. Das Entscheidende ist das Wort Gottes. Deshalb ist der Nachsatz, wir werden jetzt gleich das Abendmahl auch feiern, der Nachsatz im Abendmahlstext in 1. Korinther 11 so wichtig, Vers 26. Das ist eigentlich kein Nachsatz. Ich habe das bis jetzt immer als Nachsatz verstanden. Aber eigentlich ist der Höhepunkt vom Abendmahlstext. So oft ihr das tut, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Verkündigt. Das ist Wort. Das ist Wort Gottes. Diese Verkündigung ist Wort Gottes, die wir ausrufen dürfen. Das heißt, wir rufen den Tod Jesu über uns aus und über die ganze Welt. Das ist Verkündigung, das ist Wort, das ist das Entscheidende am Abendmahl. Wir beten gleichsam, Herr Jesus, durch deinen Tod hat der Vater mich mit dir eins gemacht. In deiner Auferstehung werde ich eins mit dir sein. Aus Römer 6, diese Gedanken.